SWR 2 Zeitgenossen.
Nino Haratischvili, Sie sind Schriftstellerin und Theaterregisseurin, 1983 im georgischen Tiflis, Tbilisi geboren, leben aber schon lange in Deutschland, haben einen deutschen Pass. Ihre Bücher sind international große Erfolge, Das achte Leben, Das mangelnde Licht, Die Katze und der General. Es geht darin viel um den Zerfall der Sowjetunion, um Länder wie Tschetschenien, Georgien, die sich neu sortieren, die oft in Chaos, in Krieg versinken, Menschen, die sich da irgendwie behaupten zwischen Verantwortung und Verbrechen. Aber viele von ihren Protagonisten haben einen großen Drang nach Unabhängigkeit und Freiheit. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir natürlich sprechen über das, was zurzeit immer noch in der Ukraine passiert. Im Februar 2022, als Putins Panzer nach Kiew gerollt sind, war das für sie so eine Art Cassandra, Moment, all das Unheil, das Sie schon gesehen, beschrieben haben, auch in Ihrer eigenen Heimat. Jetzt haben wir es auch gesehen, gemerkt.
Jein, also ich habe jetzt mich nicht, ich habe das auch nicht hervorsehen können. Also vieles sprach ja dafür oder manchmal frage ich mich, hätte man das irgendwie erkennen können? An sich ja irgendwie nichts Überraschendes, wenn man sich halt die ganze Putin-Regierung anguckt, sich also die letzten 20 Jahre, dann hätte das vielleicht, also hätte man das irgendwie zusammenrechnen können und doch geht das irgendwie nicht. Also ich finde, menschlich ist das nicht wirklich fassbar, egal wie sehr man sich hätte irgendwie darauf vorbereiten können. Und ich glaube, auf sowas kann man sich nicht vorbereiten, auch wenn man jetzt vielleicht diverse Erfahrungen mit russischer Politik oder Umgangsform hat. Und
Entschuldigung, dass ich hier unterbreche. Vielleicht hätten wir ja mehr wissen können. Sie haben relativ zu Beginn dieses Angriffs auf die ganze Ukraine in der Zeit einen relativ wütenden Artikel verfasst und uns Deutschen vorgeworfen und auch dem ganzen Westen vorgeworfen, eine Art Urlaub von der Wirklichkeit genommen zu haben. Was ist jetzt Ihre Beobachtung in den letzten Monaten? Ist der Urlaub vorbei?
Ja, also es war natürlich irgendwie mein Weg oder mein Versuch, auch mit diesem ganzen, mit dieser Fassungslosigkeit umzugehen. Und das finde ich nach wie vor tatsächlich, ja, also der Westen hätte bestimmte Dinge einfach schon früher erkennen, sehen und wissen können, hätte es gewollt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das alles irgendwie dennoch, obwohl es ja die Information gab etc. Und wie gesagt, ich meine, die Beispiele sind ja zuhauf. Also angefangen mit eben Abchasien, Südossetien, dann auch Syrien, Tschetschenien. Ich meine, der zweite Tschetschenienkrieg hat ja 10 Jahre gedauert.
Abchasien dann und Südossetien, die Regionen in Georgien, die russisch besetzt sind. Klammer auf, Klammer zu.
Genau, genauso wie die Krim. Also all das, das ist ja quasi nichts Neues, was jetzt dann halt in der Ukraine passiert. Das findet ja schon so viele Jahre statt. Und natürlich hätte man das alles irgendwie ein bisschen besser erkennen und verstehen können. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es dennoch sehr, sehr weit weg war für die meisten Menschen. Also es war doch irgendwie vielleicht Europa, aber dann doch nicht. Und ich glaube, das hat sich halt schlagartig verändert, sobald man die auf Kiew vorrückenden Panzer sah und plötzlich die Wahrnehmung, ups, das ist ja gar nicht so weit. Ja. Das ist ja quasi, also von Deutschland aus gesehen, östlich, dann kommt Polen und danach ist ja schon die Ukraine. Und plötzlich war man, glaube ich, einfach auf diese Art, auf eine ja sehr unschöne Art, wachgeschreckt. Und also kurz nach dem Kriegsausbruch begann ich auch mit meiner Lesereise zu dem aktuellen Buch. Und da habe ich schon gemerkt, das ging ja mehrere Monate, dass Menschen wahnsinnig ja aufgewühlt und vor allem interessiert waren und sehr, sehr, sehr viele Fragen hatten und auch ein bisschen dieses Gefühl so, ja, hätten wir das wissen können, was haben wir verpasst? Und ich hatte das Gefühl, die wollten irgendwie so ein bisschen wie aufgeklärt werden, was natürlich, also ich finde es jetzt auch irgendwie anmaßend, mich da hinzustellen und Leute irgendwie aufzuklären oder wie so ein, ja, so zu dozieren. Aber ich habe natürlich schon mich dann auch bemüht, so viel ich konnte, da noch zu erzählen. Aber auf jeden Fall, dieses Interesse, das war schon sehr, sehr lebhaft zu spüren. Das habe ich all die Monate auf jeden Fall sehen können. Und ja, es ist traurig, dass es auf diese Art passieren musste. Und es ist traurig, dass die Ukraine halt diesen Preis zahlt oder zahlen muss.
Ja, lassen Sie uns gleich über Ihre Rolle als Literatin, über die Fragen, die da an Sie gerichtet werden, nochmal sprechen. Ich wollte jetzt doch nochmal fragen, mir fällt auf, Wenn ich Sie danach frage, es fällt nicht so leicht, drüber zu reden vielleicht. Vielleicht ist auch eine gewisse Müdigkeit jetzt schon eingekehrt nach all diesen Monaten dieser schrecklichen Nachrichten. Sie haben es mal als emotionale Achterbahnfahrt in einem anderen Interview beschrieben, was Sie vor allem zu Beginn dieses Angriffs durchgemacht haben. Wie ist es jetzt Anfang 2023? Immer noch eine Achterbahnfahrt oder setzt sich eine bestimmte Stimmung ein Gefühl
durch? Ja, also die Müdigkeit stellt sich ja immer ein bei sowas, leider Gottes. Das ist auch sehr menschlich, dass man halt einfach irgendwann das nicht mehr aushält und ein bisschen wie die Schotten dicht macht, würde ich jetzt sagen.
Der Krieg wird gewöhnlich.
Genau, es wird dann zu etwas, ja, was so im Hintergrund im Fernsehen läuft. Und davor fürchte ich mich sehr und davor sollten wir uns auch alle fürchten, weil dann erschlafft sozusagen das Wachsein. Und man darf das eben auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur irgendein abstraktes Konstrukt irgendwo im Fernsehen, sondern es betrifft einfach zigtausende und Millionen von Menschen und wirklich Menschenleben. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mich versuche tagtäglich auch zu ermahnen und mich da so ein bisschen wie zu zwicken und immer im Ellenbogen. Und es ist nach wie vor omnipräsent. Ich war jetzt im Herbst in Georgien. Da ist das Thema halt wirklich, das spielt so im Alltag mit rein. Diese ganze Politik ist da sozusagen ein ob man will oder nicht, eigentlich unfreiwillig, so derartig in das Leben, in das Geschehen eingewoben, dass man da gar nicht dem entfliehen kann und man muss sich da irgendwie permanent positionieren. Schon allein zum Beispiel der Andrang der Russen plötzlich da, was einen dann auch überfordert. Und also diese ganzen Themen sind halt wirklich so omnipräsent und das ist auf eine Art vielleicht auch, ich will nicht sagen, es ist nicht gut, aber es ist auf jeden Fall richtig, glaube ich, das nicht so schleifen zu lassen und eben zu was Selbstverständlichen oder in irgendeiner Form Gewöhnlichen werden zu lassen, weil das darf man halt nicht vergessen, dass es um reale Menschenleben geht und dass es weitergeht, leider.
Man muss ja wahrscheinlich zynischerweise sagen, was das russische Machtstreben anbelangt. Südossetien und Abchasien waren so eine Art Vorlauf dann zur Krim-Annexion, die ja jetzt als Vorlauf beschrieben wird zu dem, was dann in der Ukraine passiert ist. Wie groß ist die Sorge in Georgien? Wie nehmen Sie die wahr, dass man das nächste Ukraine wird?
Das war zu Beginn des Krieges auf jeden Fall sehr, sehr, sehr groß. Also diese Sorge war sehr präsent und es gab ja auch Massendemonstrationen und die Regierung hat sich leider Gottes nicht klar genug positioniert. Also es hat nicht den Willen der meisten Menschen oder der Gesellschaft kundgetan oder repräsentiert. Und daraufhin gab es halt sehr, sehr viele Massendemonstrationen, wo sich die Georgier auch sehr klar eben zu Ukraine, zu Sanktionen etc. positioniert haben, was ich auch richtig und gut fand. Und natürlich war diese Angst zu Beginn sehr, sehr stark. Andererseits ist diese Angst aber auch irgendwie so ein Dauerthema. Ich glaube, dass man in Georgien sich halt damit so halbwegs arrangiert oder es gelernt hat zu arrangieren, obwohl ich jedes Mal, wenn ich dort bin, merke, wie anders halt, also schon allein ein Begriff der Politik ändert sich für mich schlagartig, sobald ich in Georgien bin, weil hier kann man halt sich den Luxus erlauben, dass die Politik, ich sag das immer, nicht zu einem ins eigene Bett kriegt, ja. Und dort ist es aber so. Und dort bist du wirklich in deinem privaten, persönlichen, in deinem Leben, in deinem Alltag derartig durchgerüttelt davon, dass du dich gar nicht, du kannst dich davon gar nicht distanzieren. Und diese Themen, diese Problematik ist natürlich dauernd da. Also seit der Unabhängigkeit und dann natürlich auch nochmal diese Traumata auch von 2008, von diesem fünftägigen Krieg und das Problem eben mit Abchasien und Südossetien, dass es eben zu so einer Terra Incognita für uns geworden ist, obwohl das ja wirklich nur ein paar 100 Kilometer von Tiflis aus entfernt ist und dennoch ist das alles wie so ein geheimes Land, wo keiner mehr Zutritt hat. Also zumindest für meine Generation ist das bereits geworden. Und alles, was man halt von dort eben mitkriegt und der russische Einfluss, das ist halt alles sehr nach wie vor da. Und durch die Ukraine, würde ich jetzt sagen, ist das wie, als würden die alten Wunden wieder aufreißen. Aber diese Wunden waren auch vor dem Krieg natürlich da.
Was meinen Sie? Ihre Bücher, ich hatte es eingangs gesagt, die spielen ja immer über große Zeiträume. Es geht um längerfristige Entwicklung, um den Zerfall der Sowjetunion, Unabhängigkeitsbestrebungen. Man begleitet immer mehrere Menschen so groß mosaikartig durch ihr Leben, verschiedene Stationen. Hilft die Literatur, besser zu verstehen, in was für einer Welt wir uns befinden? Welche Rolle messen Sie ihr bei?
Also ich würde es mir wünschen, ja, wobei ich nicht jetzt, ich setze mich nicht hin und habe nicht irgendeine Mission im Kopf, die ich unbedingt erfüllen möchte. Ich halte auch nichts von Didaktik oder irgendeiner Art von eben Aufklärung. Ich glaube, ganz oft sind die Ausgangspunkte für meine Bücher sehr persönliche und nennen wir es auch egoistische Suchen. Also für mich geht es eher darum, dass ich Dinge besser verstehen will. Und natürlich möchte ich Geschichten erzählen. Das ist schon etwas, was ich sehr liebe und darüber hoffe, gewisse Brücken zu anderen Menschen, in dem Fall zu den Lesern, schlagen zu können. Aber, und das ist auch gut so, ich kann das nicht kontrollieren, ich kann das nicht steuern, ich kann das nicht planen. Man weiß nie, warum ein Buch den Weg zu den Lesern findet und ein anderes wiederum nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß dann nicht zum Beispiel, ob die Leute sich im Vorfeld für eine Familiensaga über 1000 Seiten über eine georgische Familie interessieren werden.
Das achte Leben.
Mhm. Das kann ich nicht sagen, genauso wie ich nicht weiß, ob Menschen sich für den Krieg in Tschetschenien interessieren werden. Aber ich halte halt nichts davon, jetzt so für die Konjunktur zu schreiben. Natürlich muss ich halt bei mir bleiben und bei den Themen, die mich was angehen, die mich betreffen und die letztlich auch ja mich aufwühlen. Und da versuche ich mir da schon irgendwie treu zu bleiben, in der Hoffnung, dass diese Bücher auch den Weg zu den Lesern finden werden. Und das ist dann ein großes Geschenk oder großes Glück, wenn das der Fall ist. Aber das ist nichts, was ich in irgendeiner Form sozusagen, worüber ich jetzt beim Schreiben groß nachdenke. Weil sobald ich das täte, es würde mich dann schon derartig verunsichern. Und ich meine, ich wüsste gar nicht, wie man schreiben kann oder wie man überhaupt Kunst kreieren kann in der Hoffnung des Gefallenwollens. Weil das ist, glaube ich, nicht wirklich planbar. Oder vielleicht machen das manche Leute, aber ich halte halt davon nichts.
Ja, Sie haben schon die Sehnsucht nach mehr Wissen und Erkenntnis und Erklärung beschrieben, die Ihnen jetzt auch auf Lesungen begegnet. Ich würde gern trotzdem noch mal nachfragen, inwiefern können Sie sich denn erklären oder finden nachvollziehbar, dass ausgerechnet in solchen Momenten doch sehr gerne zu gesellschaftlichen, politischen Themen ausgerechnet Schriftstellerinnen wie Sie gefragt werden und die Hoffnung irgendwo besteht, ja, zu erklärt bekommen, was vielleicht nicht zu erklären ist?
Ja, ich glaube, es sind ja nicht nur Schriftsteller. In dem Fall ist das, glaube ich, also natürlich auch die Bücher und weil die Leute, glaube ich, den Schriftstellern unterstellen, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber dass sie sich halt sehr intensiv und lange und viel mit einem Thema beschäftigt haben und dazu natürlich was zu sagen haben, was hoffentlich auch irgendwie dann zutrifft. Aber ich glaube, in dem konkreten Fall ist das jetzt einfach hauptsächlich mein Hintergrund, also mein biografischer Hintergrund, weil die Leute natürlich, und da muss man wiederum auch total aufpassen, den Osten über einen Kamm scheren oft und sehr viele postsowjetische Länder in einen Topf werfen aus der westlichen Perspektive. Und das ist auch ein jahrelanger Fehler, den der Westen immer wieder gemacht hat. Und dann denken, okay, also ein Pole kann natürlich auch sehr gut über die Ukraine erzählen und ein Ukrainer sehr gut über einen Tschetschenen oder eben jemanden aus den Balkanstaaten. Und so ist das natürlich nicht. Ich habe zum Beispiel auch auf dieser Lesereise dann irgendwann das sehr anmaßend gefunden, dass ich jetzt halt stellvertretend für die Ukrainer sprechen soll. Natürlich gibt es sehr viele Parallelen und natürlich sind mir gewisse Probleme oder, sag ich mal, Traumata oder all das, was da jetzt stattfindet, vertrauter vielleicht, weil ich das halt einfach aus einem anderen Kontext in Georgien kenne. Aber dennoch sitze ich jetzt gerade im sicheren Deutschland oder von mir aus sogar im sicheren Georgien und es fallen jetzt aktuell keine Bomben auf die Stadt, in der ich mich aufhalte und auf die Menschen, die ich liebe. Dementsprechend muss man dann natürlich schon auch irgendwie gucken. Also ich habe dann halt irgendwann mich davon versucht, ein bisschen zu distanzieren. Einerseits tue ich mein Bestes natürlich, um die Fragen zu beantworten, die die Leute umtreibt oder beschäftigt. Andererseits möchte ich aber auch das ganz, ganz klar differenzieren. Schon allein auch aus dem Grund, dass es dennoch sehr, sehr, sehr große Unterschiede gibt in diesem sogenannten Osten. Und das ist nicht irgendeine riesengroße graue Fläche von russisch sprechenden Menschen, die alle irgendwie Wodka trinken. Also das muss man differenzieren.
Nervt es Sie, dass Sie jetzt für viele als Georgien-Expertin gelten, herhalten müssen, angefragt werden?
Ach, Nerven, weiß ich nicht. Also ja, wie gesagt, es kommt immer auf den Kontext an.
Bisschen wühlt sie schon auf, glaube ich.
Es kommt immer auf den Kontext an. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, dass es was bringt und dass es irgendwie wichtig ist, dass ich jetzt gerade darüber rede und dass die Leute wirklich irgendwie interessiert, dann nervt es mich nicht. Dann tue ich das auch sehr gerne, weil es ist ja auch irgendwie okay, genauso wie ich. So wenig, also aus meiner Perspektive, keine Ahnung. Ich weiß auch sehr, sehr wenig irgendwie über Ruanda oder Guatemala. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn jemand aus dem Land mir ein bisschen mehr darüber erzählt. Es kommt immer auf diesen Kontext an. Und ich muss dann auch das Gefühl haben, dass es nicht alles in den Topf geworfen wird. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich für sehr gefährlich halte und was, womit ich einfach jahrelang, seit ich in Deutschland bin, immer konfrontiert werde. Und dieses Aufklärerische im Sinne von nein, ich spreche kein Russisch und nein, ich bin Ukraine und Georgien sind nicht gleich und etc. etc. Das ist natürlich nervig. Und ich finde tatsächlich, dass man heutzutage auch genug es ist nicht mehr so schwer, in Informationen zu kommen. Also sage ich jetzt mal auf einer oberflächlichen Ebene. Und ich finde, die Mühe kann man sich dann schon machen, wenn man sich halt dafür interessiert.
Nino Haratischvili in den SWR2-Zeitgenossen, Schriftstellerin, Theaterregisseurin. Was Sie gerade beschrieben haben, geht das auch in die Richtung, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller hierzulande, die eigentlich deutsche Staatsbürger sind, aber ein anderes Heimatland hatten oder haben, immer wieder sozusagen auf ihre Herkunft früher oder später doch zurückgeworfen oder ja, drastisch gesagt reduziert werden?
Ja, also die Gefahr gibt's auch nach wie vor, natürlich. Und genauso wie ich jetzt zum Beispiel für immer und ewig irgendwie mit Georgien verbunden
kommen
bin
Sie nicht
oder
mehr ganz
werde.
Raus. Mhm.
Andererseits, also ich habe zum Beispiel, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, als das Buch Die Katze und der General erschien, das war 2018, da gab es sehr viel Kritik, warum ich dann über Tschetschenien schreiben würde. Was hätte ich da zu suchen und ich soll immer einfach schön über Georgien schreiben. Und sowas regt mich natürlich total auf, weil ich vermute, das würde man einem deutschen Schriftsteller nicht vorwerfen oder nicht vorschreiben. Zweitens, was ist das für eine Absurdität, also was für eine absurde Einstellung der Literatur gegenüber, als würde man immer nur sozusagen tagebuchartig gute Literatur erschaffen können. Und was daran auch anmaßend ist, ist die Unterstellung, dass nur weil es irgendwie über Georgien ist, ich das per se besser verstehe und greifen kann als irgendwie ein fremdes Land. Was total falsch ist, weil zum Beispiel über den Stalinismus in Georgien weiß ich viel, viel weniger, weil es viel weiter zurückliegt als zum Beispiel über den Zweiten Tschetschenienkrieg, der einfach während meiner Kindheit und Jugend stattfand.
Ja.
So gesehen ist das eine sehr makabre oder für mich einfach nicht korrekte Einstellung, auch die Vorstellung, dass man so überhaupt kreiert, also mit diesem Ansatz, dass man nur das macht, was irgendwie man persönlich erfahren hat, das ist ein sehr, sehr streitbarer Standpunkt. Und das hat natürlich sowas sehr auf die Herkunft Reduzierendes. Und es gibt da sehr viele Autoren und Kollegen von mir, die sich auch darüber beschweren oder sich darüber lustig machen. Das kann man ja auch irgendwie machen. Und ich finde ja den Umgang damit mit Humor sowieso am besten, indem man das halt zurückwirft. Weil ich glaube, das ist oft den Menschen auch nicht mal bewusst, leider. Und ich glaube, dann gibt es immer auch ein bisschen so ein schreckhaftes Zusammenzucken, wenn die halt dann merken, dass man vielleicht als Mensch aus ein bisschen mehr besteht als nur der Nationalität oder der nationalen Identität und dass diese Identität durchaus sehr divers und sehr unterschiedlich und aus sehr, sehr vielen verschiedenen Kulturen und Sprachen sich speisend erweisen kann.
Sie bekommen am 18. Januar einen großen Preis, Karl-Zuckmayer-Medaille, einer der größten Kulturpreise in Deutschland, verliehen in Rheinland-Pfalz, für Ihre Verdienste um die deutsche Sprache. Wie klingt das?
Ja, ich musste lachen. Also schön klingt es und natürlich freue ich mich und das ehrt mich. Und
warum
aber
mussten Sie lachen?
Als ich das las, musste ich lachen. Naja, weil es so ein bisschen so ein kleines Paradox darstellt, dass ich halt
Haben Sie dann überlegt, was könnten
dass ich irgendwie Ihre Verdienste sein? Haben soll, ja, in einer Sprache, die eben nicht meine Muttersprache ist. Aber das beweist einmal wieder, dass die Sprache etwas sehr, sehr Organisches ist. Dass es ein lebendiger Organismus ist. Das habe ich halt immer behauptet. Und dass manchmal, und das erstaunt viele Menschen, das verstehe ich, weil ich mal wieder darauf angesprochen werde in dieser Sprache, weil das einfach sehr ungewöhnlich ist nach wie vor. Obwohl es ja eben sehr, sehr viele Kollegen von mir mittlerweile auch tun. Und gerade in Deutschland gibt es ja eine Generation von sehr vielen Autoren mit einer anderen Muttersprache, die aber dann auf Deutsch schreiben. Ich verstehe, dass es nach wie vor etwas sehr Exotisches ist, aber genau darin liegt auch der Vorteil dessen oder das, also ich nenne das die Spielfreude, die man halt haben kann, entwickeln kann bei einer Sprache, gerade weil es eben eine Fremdsprache ist und wo man Dinge sehr, sehr viel mehr hinterfragt als in einer Muttersprache. In einer Muttersprache machst du einfach Dinge automatisch, sage ich jetzt mal, richtig, weil so hat man es gelernt und das hinterfragt man nicht. Bei mir ist es nach wie vor, dass ich sogar nach fast 20 Jahren im Deutschen mich über bestimmte Artikel wundere oder Formulierungen oder warum ist das so, kann man es nicht auch anders sagen, weil das einfach, egal wie stark das in Fleisch und Blut übergeht, man einfach diese Art von Distanz wahrt. Und diese Distanz mir persönlich hilft, eben anderen Umgang damit zu entwickeln. Und ich nenne das einfach ein bisschen mehr experimentellere Spielfreude, weil es ist tatsächlich sehr gestaltbar und formbar, die Sprache. Also natürlich muss es verständlich sein, was man macht, aber es gibt sehr oft bei mir zum Beispiel Diskussionen, auch in der Redaktion, also beim Lektorat, ja, kann man das so lassen?
Ja.
Kann man das, versteht man das dennoch? Oder muss man es, was wolltest du damit sagen? Und es gibt da auch große Auseinandersetzungen, aber produktiver Art, wo manchmal ich Kompromisse mache, manchmal andersrum. Und dadurch bleibt es ein sehr lebendiger Prozess. Und,
fällt Ihnen ein Beispiel ein für so eine Diskussion mit Ihrem Lektor, Ihrer Lektorin?
Das ist immer so, dass wenn ich gerade was sagen muss, fällt mir gerade aktuell kein Beispiel ein, aber das gibt es wirklich oft.
Ja.
Meine Sätze, ich habe zum Beispiel, was ich tatsächlich oft auch so bewusst tue, ist, dass ich den deutschen Sätzen ein bisschen eine georgische Färbung gebe. Oder dass ich halt manchmal, weil Georgisch ist sehr eine sehr umschreibende Sprache, dadurch eben auch sehr poetisch und dadurch aber sehr, es ist nicht so scharf und direkt wie Deutsch, weil es auch sehr die Mentalität, sage ich jetzt mal, widerspiegelt in dieser Sprache. Andererseits hat Georgisch aber auch eine große Leichtigkeit, weil es zum Beispiel gar kein Geschlecht hat. Also in der Hinsicht sehr...
Das praktisch gibt es wahrscheinlich keine Diskussion um Gendersprache,
genau,
das, in Georgien.
Ja, also daraus lässt sich das leider nicht auf die Gesellschaft zurückschließen, ja. Aber sprachlich sehr, sehr modern tatsächlich. Und also manchmal merke ich, das ist jetzt nicht immer bewusst, aber ich merke dann selber, wenn ich den Text durchgehe oder eben während des Lektorats, wie dieses Georgische da plötzlich so zwischen den Wörtern so aufblitzt. Und manchmal ist das ja auch ganz schön.
Der Karl-Zuckmeier-Preis ist nicht nur ein sehr angesehener Preis, es ist auch ein flüssiger Preis. Um es vielleicht mal so zu sagen, Sie bekommen ein Weinfässchen, Nackenheimer Wein, den hat Karl-Zuckmeier angeblich auch gern getrunken. Ich glaube, es sind ungefähr 30 Liter.
Oh Gott, ja.
Wie lange brauchen Sie, um das Fass leer zu machen?
Kommt drauf an, wenn ich alles dazu einlade. Es könnte auch schnell gehen.
Ja.
Je nach Anzahl der Personen. Ja, ich finde das sehr schön. Also mir wurde gesagt, dass man eben halt dann auch immer wieder Wein zugeschickt bekommt, was ja echt sehr, sehr nett ist. Das ist eine sehr gesellige Geste. Und ich werde auf jeden Fall, wenn ich dann dieses Fässchen habe, ein paar Leute zusammentrommeln. Dann mal gucken. Ich glaube, ja, es kommt auf die Anzahl an. Ich alleine werde das jetzt nicht mit jeden Tag ein Liter, das schaffe ich jetzt nicht.
Nein. Ein Monat wäre
genau, aber dann wäre ich, glaube ich, auch, ich bräuchte danach eine ziemlich lange Rehabilitierungszeit.
Und Nackenheimer Wein ist okay oder eigentlich lieber georgischen?
Ach, ich kenne es nicht, ist bestimmt okay. Ich mag sehr gern deutsche, also Weißweine vor allem.
Georgien ist so eine Art Mutterland des Weinanbaus, des Weins eigentlich. Sind Sie große Weintrinkerin?
Ich mag Wein, ja. Ich trinke sehr, sehr gern Wein. Kommt auf den Wein natürlich auch an und auf Anlass und auf die Situation. Es muss ja auch irgendwie, die Stimmung muss halt dafür passen. Aber ich finde, das gehört ja schon, es gehört irgendwie dazu. Und ich mag tatsächlich rote Weine, also Rotweine mag ich georgische sehr. Es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr viele tolle, auch so kleine Winzereien und Bioweine. Und also man hat wirklich eine große Auswahl. Mittlerweile findet man auch, kann man auch in Deutschland ein paar Sorten bestellen. Und bei Weißen, ich trinke tatsächlich sehr, sehr gern Grauburgunder oder Riesling. Daher, da bin ich so, also passt schon.
Okay, haben wir die Getränkefrage geklärt. Nino Haratischwili in den SWR2 Zeitgenossen. Wir machen einen kleinen biografischen Sprung nochmal zurück in Ihre sehr bewegte Jugendzeit. Sie sind 1983 geboren. Sie sind auch schon in Georgien an eine deutsche Schule gegangen, dann aber Mitte der 90er Jahre mit Ihrer Mutter nach Deutschland geflohen vor dem Bürgerkrieg in Georgien, sind aber nur in Anführungszeichen 2 Jahre in Deutschland geblieben und dann allein wieder zurück nach Georgien. War so schlimm hier?
Oh nein, es war natürlich nicht schlimm hier. Es war sehr, sehr anders. Ich muss halt sagen.
Kleiner Ort in Nordrhein-Westfalen.
Genau, es war ein sehr kleiner Ort. Es war sehr ländlich. Es war eine Schule mit, also ich glaube, ich war die einzige Ausländerin irgendwie in der Klasse. Und nein, also die Menschen, ich hatte Glück, ich habe da auch Freunde gefunden und wir wurden da willkommen geheißen, aber es war tatsächlich einfach so derartig anders, vor allem aus der Welt, aus der ich da kam, ja, aus diesem Chaos und aus dieser Wildheit und Rauheit und dann in dieser ländlichen Idylle mit irgendwie sehr viel Planung und Sicherheit und das war einfach extrem anders und ich war natürlich auch in einem schwierigen Alter, wo ich selber sehr so auf der Suche war nach mir selbst und nach dem richtigen Ort und ich hatte großes Heimweh und ich glaube, ich habe aber auch, und das habe ich relativ schnell nach der Rückkehr auch gemerkt, sehr vieles aus der Ferne natürlich auch idealisiert, obwohl ich ja wusste, aus welchem Chaos wir da eben weggegangen waren und welche Probleme mich da erwarteten, das habe ich jetzt nicht verdrängt oder verdrängen können, weil ich das ja alles wusste und erinnerte und dennoch habe ich, glaube ich, aber in meiner jugendlichen Naivität sehr vieles so ein bisschen glorifiziert und immer gesagt, ja, aber da ist es besser und da ist es aber schöner und da würde es so sein. Und ich habe, glaube ich, mich einfach sehr so an diesen Ort und vor allem Freunde natürlich. In dem Alter sind ja Freunde auch so, werden ja immer wichtiger. Und ich hatte große Sehnsucht und habe dann tatsächlich am Ende, bin dann halt zurück. Und ich habe es eigentlich auch nie bereut, auch wenn das nicht einfach war und es natürlich alles überhaupt nicht so toll war, wie ich das immer in meiner Vorstellung mir ausgemalt hatte. Dennoch hat es mir aber sehr, sehr viel gegeben. Und ich glaube auch dieses zwischen zwei Welten pendeln, was ja relativ früh in meinem Leben anfing und später dann zu einer Art Lebenszustand werden sollte, was mir damals nicht klar war. Das habe ich halt schon einfach sehr jung irgendwie erfahren und damit letztlich auch irgendwie einen ganz okayen Umgang gefunden.
Zwischen zwei Welten pendeln, zwei Sprachen sprechen als eigene Sprachen. Inwiefern passte da auch das Theater gut rein? Sie haben, als Sie zurückgekommen sind nach Georgien, gleich eine Jugendtheatergruppe, habe ich gelesen, aufgemacht, haben auch später Theaterregie studiert, sowohl in Georgien als auch in Hamburg, machen auch jetzt viel Theater. Welche Bedeutung hat das Theater für Sie?
Ja, Theater war ein bisschen meine Rettung. Also ich, wie gesagt, ich kehrte dann zurück, war irgendwie 14 und das waren, muss man halt sagen, das waren ja irgendwie Mitte 90er und es war ja eine sehr, sehr trübe und sehr düstere Zeit in Georgien, eben diese ganze Post-Perestroika-Zeit, wirtschaftlich eine Vollkatastrophe, eine sehr gewaltvolle Zeit und eine Zeit im, also wahrsten Sinne des Wortes, die relativ perspektivlos war, vor allem für so einen jungen Menschen. Und ich hatte halt großes Glück, weil ich an einer sehr, also in einer Schule war, in der Kreativität sehr gefördert wurde und ich hatte immer sehr viel Glück auch mit Lehrern. Und die wussten, dass ich damals zu dem Zeitpunkt schon so meine ersten Schreibversuche unternahm und die haben mich dann ermuntert, ja, eine Theater-AG zu gründen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung damals hatte. Ich war natürlich schon immer wieder mal im Theater gewesen, aber jetzt, also ich hatte, glaube ich, weiß nicht, vielleicht höchstens 2, 3 Theaterstücke in meinem Leben gelesen. Also ich würde nicht sagen, dass ich da mich auskannte, aber halt so frech, wie man halt mit irgendwie 15 oder 14 ist und einfach behauptet, man kann das, habe ich das dann auch behauptet, was ich jetzt zum Beispiel nicht mehr tun könnte. Und wir haben halt ein paar Leute zusammengetrommelt und ich glaube, dass der Anlass war, dass tatsächlich, fand ein Schüleraustausch statt und es kam eine Schultheatertruppe aus Bremen mit, natürlich, dem kaukasischen Kreidekreis. Die sollten dann eben bei uns wohnen und sein und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich sollte so eine Art Gegenprogramm machen. Und das habe ich dann tatsächlich entwickelt. Das waren lauter Mädchen, weil die Jungs fanden das nicht cool. Und wir haben wirklich so mit irgendwelchen selbstgebastelten Requisiten und irgendwelchen Klamotten, die wir den Eltern abgetrotzt haben, also wirklich sehr, sehr dürftig, die ersten Versuche unternommen. Und dann, wie man es so schön sagt, habe ich halt Blut geleckt. Ich glaube, mich hat das als erstes erstmal fasziniert, dass ich was geschrieben habe. Und dann gibt es halt Menschen aus Fleisch und Blut, die das zum Leben erwecken. Und ich glaube, dieser Gedanke war der Ursprung meiner Leidenschaft, dass ich dachte, oh wow, das geht, das ist ja total schön. Dann fing ich natürlich an, mich mehr und mehr und auch immer seriöser damit zu beschäftigen. Bin auch sehr viel ins Theater gegangen und habe einfach mich damit so auseinandergesetzt. Und dann haben wir immer weitergemacht. Dann kamen auch ein paar Jungs dazu. Und dann war mir irgendwann klar, dass ich das tatsächlich auch lernen und studieren will, sofern man das überhaupt kann. Und ja.
Mittlerweile hat sich der Spieß ja umgedreht, wenn man es so sagen will. Jetzt werden Ihre Romane auf die Bühne gebracht im Thalia-Theater, Das mangelnde Licht, Ihr aktueller Roman, auch auf der Bühne. Wie gefällt Ihnen Ihr eigenes Werk besser, auf der Bühne oder im Buch?
Ja, also in dem Fall, es gibt ja auch andere Theater, wo das gespielt wird, wo die Romane auch gezeigt wird. Aber jetzt im Falle von Thalia und Hamburg, das sind diese letzten drei Romane, die sind alle von Jette Steckel aufgeführt. Und es ist eine gute Freundin von mir. Es ist ein Mensch, die ich sehr, sehr schätze als Regisseurin und also auch als menschlich sehr vertraue. Und das war für mich jetzt kein großes, also meinerseits keinerlei Risiko, dass ich eingehen musste. Es war einfach viel, viel mehr Neugier, weil gerade beim achten Leben konnte ich mir das erst überhaupt nicht vorstellen, wie man das bitte auf die Bühne bringen soll. Und sie hat es so wunderbar gemacht mit diesem wahnsinnig wunderbaren Team an Schauspielern. Und die sind da sogar nach Georgien und haben quasi wie so eine Recherche vor Ort gemacht und sich wirklich sehr, sehr in diesen ganzen Stoff hineingekniet. Und das sieht man und spürt man. Und das freut mich wahnsinnig, dass die Leute, die Zuschauer das auch so sehr lieben. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr tolle Zusammenarbeit. Aber das ist nicht immer so natürlich. Und ja, also ich selber, wie gesagt, würde jetzt nicht eins meiner Romane für die Bühne adaptieren wollen. Aber wenn sich jemand die Arbeit machen will, habe ich nichts dagegen.
Es sind ja auch immer so ein bisschen mehr als 800 Seiten mindestens. Sie haben es nicht so mit der Kurzform, oder?
Nee, die Short Stories sind nicht so meins. Also beziehungsweise, ich habe einfach kein Talent dafür. Es gibt ganz großartige Kurzgeschichten und ich bewundere Autoren, die es auch lakonisch auf den Punkt bringen können, aber ich gehöre halt nicht dazu.
Eine letzte Frage zum Theater. Gerade Theater in Deutschland steckt in einer Riesenkrise, ausgelöst vor allem auch durch die Corona-Pandemie. Es gab vor ein paar Wochen neue Zahlen, dass die Besucherzahlen in der Corona-Zeit um annähernd 90% deutschlandweit eingebrochen sind.
Wow,
bei den Theatern.
90.
Ist eine irre Zahl. Wie nehmen Sie es wahr? Am Theater ist Untergangsstimmung?
Das hört man ja immer so mit, aber die paar Male, wo ich jetzt letztens immer hier war, vielleicht hatte ich Glück, war das immer relativ gut besucht. Deswegen habe ich das selber sozusagen, also man liest ja immer drüber und ich weiß, dass es auch so ist. Und das ist natürlich total schrecklich.
Was fehlt der Gesellschaft, wenn es Theater fehlt, wenn die alle dicht machen müssen?
Ich weiß es nicht. Ich hätte das komplett anders vorhergesehen. Also meine Prognose wäre gewesen, dass sobald Corona vorbei ist, dass Leute einen mega Run auf die Kultur haben und alle total ausgehungert sich in Konzerte und Theater und Ausstellungen stürzen. Zum Beispiel in Georgien ist das auch der Fall. Da ist es genau andersrum.
Ja.
Also da sind immer, alles ist alles immer irgendwie voll oder vieles. Und ich glaube, es ist halt eine Mischung aus, dass man sich halt so entwöhnt hat. Man hat sich in diesen 2 Jahren sehr viel und oft auf seinen Couch sozusagen einrichten müssen, ja auch teilweise. Und dieses ganze Netflix und das ist natürlich auch eine gewisse Konkurrenz, wobei ich jetzt nicht glaube, das ist jetzt ernsthaft, das ist so wie mit Literatur und Fernsehen. Ja, Leute, die immer prophezeit haben, jetzt werden keine Bücher mehr gelesen, weil es jetzt Fernsehen gibt. Daran glaube ich nicht. Aber natürlich gibt es einfach wahnsinnig viel an Konkurrenz, was Ablenkung betrifft. Und ich glaube, was bei Theater halt auch, und das könnte man halt reden, das deutsche, sage ich jetzt mal, Staatstheater, die sind ja nach wie vor auf diese Abo-Systeme ausgerichtet, ja, und Abo bedeutet immer einfach sehr langfristige Planung. Das ist halt für die Theater zwar gut, aber ich glaube, dass vor allem junge Menschen halt so nicht mehr ticken. Ich glaube, dass gerade in Großstädten von Kultureinrichtungen sehr viel Spontanität angeboten werden müsste. Und oft sind ja Theaterkarten auch echt teuer, außer jetzt vielleicht, weiß ich nicht, wenn man irgendwie gewisse Ermäßigungen hat. Und ich glaube, da müsste man einfach viel mehr so Flexibilität nochmal bieten. Ich hoffe, dass es kommt, dass es einfach wiederkommt und Leute jetzt nicht sich komplett da irgendwie entwöhnen. Und das, was halt ja am Theater so großartig ist, dieses Live-Erlebnis, das kann man halt nirgends haben. Das kann man nicht eben bei Serie gucken, auf der Couch haben. Und auch dieses Sinnliche und dieses gemeinsame Erleben, dass das jetzt gerade stattfindet und wir alle Teil davon sind und dass es wie so ein Organismus ist, das ist schon was ganz Tolles.
Was meinen Sie? Klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber haben wir für die Kultur nicht Krise genug? Es ist ja doch immer wieder nett zu beobachten, dass gerade in Gesellschaften, die existenziell bedroht sind, die Leute ja fast schon exzessiv in die Literatur gehen, ins Theater gehen, feiern gehen, in die Oper gehen, Musik machen etc. Es gab auch eindrückliche Bilder aus Kiew, sozusagen der Stadt unter Luftalarm, und da sitzt ein Cellist auf dem Hauptplatz und spielt sozusagen Ode an die Freude.
Das ist durchaus tatsächlich so, das habe ich auch selber erlebt in Georgien, dass das natürlich so eine Form von, ich sag jetzt mal, wenn man existenziell bedroht wird, dass man umso mehr natürlich einen gewissen Lebenshunger spürt und diesen Hunger auch mit anderen in dem Moment teilen möchte. Dass die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr stark 2008 im August gemacht, als ich dann in Georgien war und dann dieser Krieg ausbrach. Da hatte man auch sehr stark dieses Bedürfnis nach Zusammenhalt, nach eben auch Feiern, was mir zu Beginn sehr paradox erschien, weil ich dachte, das ist so pietätslos, man kann doch jetzt nicht irgendwie. Und dann habe ich erst nach und nach verstanden, dass es eben einfach ein sehr natürlicher Impuls ist und dass es nichts bringt. Du kannst ja nicht monatelang und wochenlang einfach nur in dieser Todesangst ausharren. Das heißt, man muss dem entgegenwirken. Und auch Kultur ist dafür ja geeignet, gerade wenn es so um Konzerte geht oder um Theater, weil das eben dieses Zusammenhaltserlebnis auch nochmal verstärkt. Aber ich halte halt nichts davon. Ich habe schon immer diese These gehasst, ja, wahre Kunst ist nur in der Diktatur möglich oder in Also das ist...
Die echte Schriftstellerin muss gelitten haben.
Genau, es muss gelitten haben. Man kann auch anders leiden, ohne irgendwie in der Diktatur, ja, und man kann auch anders leben und erleben. Ich glaube, gute Literatur speist sich einfach aus dem Erlebten und Leben. Also das ist schon wichtig. Man kann nicht theoretisch über irgendwas schreiben. Man muss schon irgendwie sich, also an Dinge wirklich abarbeiten und sich da auch Hände schmutzig machen und sich auch verletzen lassen. Also das glaube ich schon, aber dafür muss ich jetzt nicht irgendwie in Gulag gewesen sein. Daher finde ich das immer irgendwie sehr streitbar. Aber natürlich gibt es immer in, sage ich jetzt mal, in Wohlstandsgesellschaften einen gewissen Hang zu diesem, ja, es ist halt sehr viel an Wohlfühlfaktoren gegeben und das muss man halt immer wieder auch hinterfragen und dagegen muss man immer wieder auch ankämpfen, dass man da halt nicht sich selbst so anfängt zu gefallen und letztlich immer sich in eigenen Kreis kreist, was ja auch durchaus manchmal passieren kann. Aber trotzdem finde ich es so besser als jetzt irgendwie, also ich würde mir jetzt deswegen, damit die Kultur etwas mehr an Lebhaftigkeit gewinnt, keinen Krieg oder keine etwaige Katastrophen wünschen.
Darf ich Ihnen eine andere These vorwerfen, die können Sie auch gerne auseinandernehmen, die ist mir jetzt nur gerade gekommen, weil Sie auch eingangs unseres Gesprächs gesagt haben, Nino Aratishvili, dass Ihre Bücher keine Mission haben oder in dem Sinne nicht aufklären oder Welt erklären sollen. Ich hatte aber auch gesagt, Sie kreisen viel um existenzielle Situationen, in denen Menschen sich ausgesetzt sehen, irgendwie reagieren, irgendwie handeln müssen. Manche werden zu Verbrechern, manche werden Opfer, viele irgendwas dazwischen, wenn man es mal so sagen will. Ist dann vielleicht Ihre Literatur auch Ihr ganz persönlicher Versuch, für sich die Frage zu klären, wie würde ich in so einer Situation, in einem Krieg beispielsweise, reagieren, handeln?
Naja, ist es nicht, ich würde, sondern wie habe ich gehandelt? Also wie gesagt, das sind ja alles, ja, also ich komme aus so einer Welt und ich habe das zum Teil erlebt, zum Teil zum Glück nicht. Und ich kenne auch dieses ganze Desaströse und Existenzielle und Bedrohte und Gewaltvolle und Menschen, die plötzlich von heute auf morgen irgendwie zu Waffen greifen. Und die Anarchie ausbricht und es nur um irgendwie Überleben geht, etc. etc. Also das sind Dinge, die sind mir nicht fremd. Im Gegenteil, das ist sozusagen, aus dem speist sich vielleicht auch so meine, weiß ich nicht, also meine Schaffenskraft, ich finde, das ist ein streitbares Wort, aber auf jeden Fall dieser Impuls dazu kommt schon durchaus aus eher existenzielleren Themen, als jetzt, sage ich mal, ich schreibe jetzt wenig über meinen Alltag oder irgendwelche Probleme der Großstadtfrauen um die 40. Also das sind jetzt nicht Dinge, die mich jetzt interessieren, aber ich muss nicht eine Vergewaltigung erlebt haben, um über eine Vergewaltigung zu schreiben. Davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, aber ich muss zulassen, dass, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, ich muss diesen Kern irgendwie erfassen. Es muss was mit mir machen. Ich kann nicht sozusagen so klinisch mit einer Distanz und mit einem wissenschaftlichen Blick darüber schreiben, weil dann wird das hohl und dann wird das einfach irgendwie so gekünstelt. Das heißt, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Die Katze und der General schrieb und dann nach Tschetschenien gereist bin oder diese ganz grausigen Dokumente da las oder Geschichten aus diesem grausamen Krieg, natürlich macht das was mit einem. Und natürlich, wenn ich mich dann auch eben mit jetzt im mangelnden Licht mit meiner Jugend in Georgien in den 90ern beschäftige, da kommt schon auch einiges hoch, was jetzt nicht irgendwie wahnsinnig schön ist an Erinnerung. Aber das muss ich zulassen. Ich muss zulassen, dass es was mit mir macht, dass es wirklich ein bisschen mich wie in so einem Wirbelsturm mitreißt. Und ich darf mich da halt nicht schonen, weil sonst braucht man auch nicht über solche Themen zu schreiben. Dann müsste ich halt solche Wohlfühlbücher schreiben. Aber ich glaube, das wäre halt nicht meins. Und ich kenne es, deswegen kann ich halt sozusagen, also ich kenne es nicht im Sinne von, ich habe jetzt alles erlebt, was in diesen Büchern steht, zum Glück nicht. Mein Ansatz ist jetzt gar nicht auch so autobiografisch, aber ich kenne es zumindest emotional. Und ich glaube, deswegen kann ich es halt dann auch beschreiben oder darüber schreiben. Und was ich halt nicht kenne, da muss ich halt rein und gucken, wo es mich hin verschlägt.
Vor diesem Hintergrund muss Ihnen die deutsche Debatte über den Krisenwinter und den Energieengpass und so irgendwie reichlich schräg vorkommen, oder?
Ja, ich habe halt immer ein bisschen...
Wie warm ist es in Ihrer Wohnung?
Es ist
19 Grad.
Es ist okay. Also ich weiß gar nicht. Also ich habe im Arbeitszimmer auf jeden Fall Heizung an, ja.
Sie haben mal gesagt, dass Sie in Georgien viele Jahre lang ohne russisches Gas ausgekommen sind und da werden die Deutschen auch einen Winter schaffen, sinngemäß.
Ja, ich habe das oft bei den Lesungen auch gesagt, dass die Georgier durchaus Kurse anbieten könnten, so Volkshochschulkurse, wie überlebt man ohne russischen Gas. Wir haben das viele Jahre geschafft tatsächlich, also da war es wirklich verdammt kalt. Ich muss auch sagen, dass die Kälte für mich eins der schlimmsten Gefühle ist, deswegen, ich nehme es gar nicht so auf die leichte Schulter. Witze hin oder her, also es kann sehr, sehr grausig sein. Also ich erinnere das mit am bittersten aus meinen Kindheitserfahrungen. Sogar Stromausfälle, kein Wasser etc., das habe ich nicht so schlimm erlebt wie dieses Frieren und keine Möglichkeit haben, sich zu wärmen. Egal wie viele Pullover und Jacken man anzieht und trotzdem ist es alles so kalt und die Wände sind so kalt und Boden ist so kalt, dass man sich halt nicht aufgewärmt kriegt. Deswegen, so schön ist das nicht. Aber andererseits, wie gesagt, wenn man überlegt, was auf der anderen Seite, also was der Preis dafür wäre, dass wir es kuschelig haben, dann, ich glaube, erübrigt sich die Frage. Und dann ist das irgendwie relativ schnell klar, wie man sich positionieren würde. Daher bin ich da schon, ja, also das schaffen wir schon.
Auch wenn wir uns jetzt hier im tristen Januar grau unterhalten, Nino Haratischvili, und über sehr schwierige, sehr schlimme Themen, Krieg, Krise etc. Zum Abschluss gefragt, was gibt Ihnen Trost?
Wie immer, genauso wie es all die schlimmen Dinge, die passieren, durch die menschliche Hand passieren. Genauso gibt es aber auch so viele wunderbare Dinge, die auch absurderweise die Menschen vollbringen. Und dazu gehören natürlich Menschen, die mir wichtig sind, meine Familie, meine Freunde. Manchmal sind es auch irgendwie Kleinigkeiten, Bücher, Geschichten, Reisen, guter Wein.
Ja, das hat mir schon
Essen.
Genau.
Und ich glaube, die Bereitschaft, einfach sich immer wieder da so aus diesen Löchern, in die man ja hineingesaugt wird, automatisch, wenn man halt sich umhört und umsieht und diese ganzen Nachrichten verfolgt, aus dieser Lähmung sich auch dann irgendwie so rauszureißen und sich immer wieder so, ja, bewusst zu machen, dass es auch andere Dinge gibt, wofür es sich vielleicht zu leben oder zu kämpfen auch lohnt. Und das Teilen, also ich finde, das Teilen ist auch sehr, 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 so ein sehr wichtiger Aspekt. Teilen nicht jetzt nur im materiellen Sinne, sondern Teilen von Emotionen, Gefühlen, von Worten, von Erfahrungen, von Erlebnissen und teilweise auch, ja, warum nicht, auch materieller Art. Das, finde ich, ist etwas, was auch sehr, sehr schön ist und was mir persönlich immer sehr viel gibt. Also ich wüsste gar nicht zum Beispiel ohne so eine schöne, schöne Gesprächsrunde mit meinen Freunden, also wie man, wie man da gut leben könnte. Also es gehört für mich dazu.